Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Es wäre eine spannende Preisfrage. Wie hoch muss ein Bundesligist in der laufenden Saison führen, um Bayern München zu schlagen? Die ehrliche Antwort ist, man weiß es nicht. Was man weiß ist, Mainz 05 reichte gestern nicht einmal ein 3:0, denn die Bayern drehten das Spiel und siegten am Ende mit 4:3. Der Meister, das steht fest, ist startklar für den Champions League-Knaller bei Paris Saint-Germain. Das sind unsere Themen. Der Traum vom Triple, Stillstand im Abstiegskampf trotz des Unentschiedens von Werder Bremen. Und insgesamt kann man sagen, es ist spannend, auch wenn sich nicht so viel den Ergebnissen nach tut. Und der diomande Poker, halb Europa jagt ihn, aber Red Bull-Boss Oliver Minzlaff bremst. Dieser Spieler wird nicht verkauft, egal zu welchem Preis. Das und viel mehr wollen wir besprechen in und mit unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser Sky-Experte Didi Hamann, herzlich willkommen, hat gestern etwas Ungewöhnliches gesagt. Ich bin sprachlos. Ich falle vom Glauben ab. Und das bezog sich auf Schiedsrichter Hartmann beim Rheinischen Derby in Köln. Das werden wir nachher noch mal etwas intensiver besprechen. Ein herzliches Willkommen an Valentina Maceri, die Kollegin, die Reif ist live moderiert bei Bild und die für Blue Sport in der Schweiz die Champions League moderiert. Und sie sagt, bezogen auf die Verpflichtung von Marie-Louise Ether, Gleichberechtigung bedeutet auch Gleichbewertung zu werden. Dann ein herzliches Willkommen an Oliver Kahn, unter anderem Champions League-Sieger mit den Bayern, 8-mal deutscher Meister, 6-mal Pokalsieger und auch 3 Jahre im Vorstand. Und ein herzliches Willkommen an Thomas Helmer, der mit Oliver Kahn gemeinsam unter anderem UEFA-Cup-Sieger geworden ist. Didi war auch dabei, 1996. Thomas hat auch bei Borussia Dortmund gespielt. Und er sagt, ich hätte ganz gerne mal unter Vincent Kompany trainiert. Und das, obwohl du unter anderem Ottmar Hitzfeld, Giovanni Trapattoni und andere Granden hattest. Warum so gerne mal unter Kompany?
Weil wir da nicht so viel Theater in der Truppe gehabt hätten.
Ich dachte immer, das wäre leistungsfördernd gewesen.
Das war es zum Teil auch, aber manchmal hat es auch ein bisschen uns aufgehalten.
Ja, und was fasziniert dich genau an ihm?
Ich glaube, seine Ruhe, die er immer ausstrahlt. Ich habe noch keine Pressekonferenz von ihm erlebt, wo er irgendwie eine Frage nicht beantwortet hat und auch nicht irgendwie wütend geworden ist, laut geworden ist. Und er hat immer gute Argumente. Ich habe das Gefühl, auch die Journalisten haben so einen Respekt vor ihm bekommen, weil wir ihn ja alle nicht kannten. Das ist unwahrscheinlich. Also ich finde das einfach sensationell. Und die Mannschaft nochmal, ich habe selten das Gefühl gehabt, dass eine Mannschaft einem Trainer so folgt und da überhaupt keiner Theater macht, wie es bei ihm ist. Das ist schon extra klasse, muss man sagen.
Oliver, wenn wir auf gestern noch mal schauen, 4:3 nach 0:3, bringen die aktuellen Bayern sogar einen Oliver Kahn ins Staunen?
Was heißt ins Staunen? Für mich ist es keine so große Überraschung, wenn man sich die Qualität anschaut, die Qualität, die Bayern München hat. Und wenn man das ins Verhältnis setzt zu anderen Mannschaften in der Fußball-Bundesliga, dann ist es ja mittlerweile schon gewaltig geworden. Es ist natürlich einerseits bewundernswert, was da passiert ist, weil aus einem 0:3 muss man erstmal ein 4:3 machen.
Wie hoch müsste denn der Vorsprung, ich habe es ja eben anmoderiert, sein?
Ja, nur andererseits ist da ja auch irgendwo, denkst du immer, gibt es eigentlich auch noch Gegner, die da mal dagegen halten und so weiter und die nicht jetzt vor Respekt andauernd erstarren. Und ich glaube, da wäre schon mehr möglich gewesen für Mainz. Aber wenn Bayern halt die A-Mannschaft auf den Platz stellt, dann wird es ganz schwierig.
Dann wird es schwer. Was glaubst du, wenn wir kurz auf die Champions League schon mal schauen, Valentina? Ist das vorweggenommene Finale, Paris gegen Bayern?
Definitiv. Warum? Also ich glaube, weil es die zwei aktuell wohl besten Mannschaften in Europa sind, die da aufeinandertreffen. Arsenal hat viel Federn gelassen, finde ich, die letzten Wochen. Die waren ja zu Beginn der Saison oder die erste Phase der Saison der große Favorit. Das ist nicht mehr so. Paris hingegen ist schlechter in die Saison gestartet, haben sich aber jetzt wieder gefangen und man hat das Gefühl, dass die auf der Jagd nach dem Unmöglichen sind, nämlich diesen Henkelpott zu verteidigen. Und ich glaube, das wird ein spektakuläres Spiel, 50-50. Es wird aber definitiv das schwerste Spiel der Saison für die Bayern, da bin ich mir ganz sicher.
Ja, das kann gut sein. Didi, kannst du die schönste oder beste Geschichte, die du mit Oli Kahn erlebt hast, zum Besten geben?
Die was, die... Die beste. Schönste oder die beste?
Jetzt muss man fragen, wie ist die beste auszulegen.
Oder die zweitbeste.
Jetzt bin ich auch gespannt.
Nee, also es hat privat einige Berührungspunkte gegeben, aber das Private gehört ja hier nicht her. Also die von sportlicher Seite nur gute. Also es war natürlich so.
Hattest du Respekt vor ihm?
Nicht mehr als vor allen anderen.
Nee?
Nee.
Die zweimal nee, sprachlos, das geht nicht.
Die Teamkollegen werden alle gleich behandelt. Aber es war natürlich schon so, wir kommen jetzt in der Champions League. Die Diskussion um Neuer gibt es jetzt schon längere Zeit. Du gewinnst die Champions League nicht ohne herausragenden Torwart. Und große Titel gewinnst du nicht, wenn du keinen herausragenden Torwart hast. Und ich hatte halt das Glück, bei Bayern 4,5 Jahre mit dem Besten zu spielen, für Deutschland 5 oder 6 Jahre. Und das gibt dir halt, wenn du rausgehst, gibt dir ein gutes Gefühl. Wir waren ja bei der Weltmeisterschaft damals, sind mit wenig Erwartungen hingefahren. Und haben dann, glaube ich, bis zum Finale haben wir ein Tor kassiert. Und da hat er natürlich nicht unerheblichen Anteil dran gehabt. Deswegen nur gute Erinnerungen.
Umgekehrt, Didi überzeugt er, ich sage mal, mit scharfkantigen Analysen. War er als Spieler auch ein Schlawiner?
Nee, hat er mich schon überrascht. Als er dann so Experte geworden ist und schon hier und da mal einen raushaut. Also, als Spieler war das auch das ein oder andere Mal der Fall. Wir haben wirklich tolle Erlebnisse gehabt, wenn ich an die Fußball-Weltmeisterschaft in Frankreich denke oder was da so alles so passiert ist. Wir haben ja viele Schlachten auch geschlagen. WM 2002.
Also du darfst gerne was erzählen, so ist es nicht.
Nee, man muss nicht immer alles verraten.
Nee, muss man nicht, könnte man.
Und genau, also mal ein bisschen Vorsicht.
Nehmt mich mit, ich bin noch nicht so erfahren wie ihr. Was gibt es da zu erzählen?
Sie eiern beide ein bisschen rum, merkst du?
Ja, ich merke das schon.
Nicht so richtig.
Ich merke das schon.
Mal schon, wir haben ja noch ein bisschen Zeit und jetzt fragen wir zunächst mal bei Mara Mones nach, die heute für uns Social Media betreut. Wie sehen denn, Mara, die Fans, die Chancen der Bayern in Paris?
Ja, guten Abend auch von mir. Die Fans sind tatsächlich sehr optimistisch. Trotzdem, Valentina hat es gesagt, das wird wahrscheinlich der schwierigste Gegner. Und das belegen auch die Fakten, um das mal vorne wegzunehmen. Also es gab eine gelungene Generalprobe jetzt am Wochenende für PSG. Sie haben den Vorsprung an der Tabellenspitze dann nochmal auf 6 Punkte ausgebaut. In der Champions-League-Saison haben sie bereits 38 Tore erzielt, muss man sagen, haben die Bayern aber auch. Und in den vergangenen 8 K.O.-Spielen in der Königsklasse haben sie immer mindestens 2 Tore erzielt. Also die Defensive, die dürfte gewarnt sein, der Bayern. Aber jetzt zu deiner Frage zurück. Also eure Hinspielprognose fürs Champions-League-Halbfinale haben wir ja via Instagram abgefragt. Und da tippen 14% auf einen Sieg für PSG, 15% tippen auf ein Remis und tatsächlich 71% auf einen Sieg der Bayern, obwohl das Hinspiel ja in Paris stattfindet.
Ui.
Nicht schlecht.
Ist das, Thomas, angebrachter Optimismus oder ein bisschen zu viel Euphorie, um es mit Karl-Heinz Rummenig indirekt zu sagen?
Das ist die Euphorie der ganzen Saison, glaube ich, so ein bisschen. Aber zu Recht ist sie natürlich da, die Euphorie. Die, ich habe heute auch zu jemandem gesagt, ich glaube, ich habe kein Jahr erlebt, oder wir haben kein Jahr erlebt, wo fast alle Fans auch in Deutschland Bayern München den Titel gegönnt haben, weil sie einfach sagen, die spielen so einen geilen Fußball. Also das habe ich nicht erlebt.
Du hast den Eindruck, das ist jetzt so?
Ja. Ja, egal wo ich hinkomme, die sagen alle, die Bayern, wow. Das, was einfach schön anzugucken ist, was wir gerade schon angesprochen haben, sie hören nicht auf zu spielen, sie spielen einfach weiter, sind in der Offensive so brutal stark, es macht einfach Spaß zuzuschauen. Und das ist, das war bei uns vielleicht nicht immer der Fall.
Ich habe neulich diese Doku gesehen, dieser FC Hollywood, wie das entstanden ist und so. Da habe ich mal gesehen, wie ihr alle früher so wart, was ihr so getrieben habt. War ganz nett anzuschauen.
Wie fandest du es?
Lustig. Ja,
nur
war amüsant. Naja, aber ich kenne sie ja jetzt nur so. Und da habe ich mal gesehen, wie sie als junge
eigentlich
Spieler
wirklich sind.
Waren. Ja, genau. Also so habe ich sie als erfahrene, sachliche Experten nur kennengelernt. aber da ist dann doch hinter den Vorhängen
also ich war ja damals schon als Reporter unterwegs. Das war eine schöne Zeit, muss man sagen. Da musste man nicht viel machen, also das kam alles von selber. Ja. Und Thomas, die Geschichte kann ich kurz erzählen. Wir haben so eine Geschichte vorher gedreht von dem Spiel und ich kam hin und war nach München aus Hamburg, hatte 39 Grad Fieber und wir wollten so den Bajuwarentest machen mit dir und mit Olli Kreuzer und so weiter. Da habe ich Thomas Helmer gesagt, Thomas, ich muss mich hier, wir waren in irgendeinem Gasthof, hinlegen und du machst. Und er hat es gemacht, so war das damals. Also das waren schöne Zeiten und es hat geknistert und jetzt würde ich gerne bei Oliver Kahn auch nochmal diesen Punkt aufnehmen. Hast du auch den Eindruck, dass die Bayern sich jetzt sozusagen größerer Beliebtheit erfreuen, so wie Thomas es wahrnimmt?
Ja, aber das ist ja nicht ein Prozess, der jetzt auf einmal vorhanden ist, sondern das ist schon ein Prozess, der ja einfach auch über viele Jahre geht. Ich meine, die Dominanz ist ja auch jetzt nicht auf einmal da, sondern wir sprechen hier von einem Verein, der sich eine gigantische Dominanz erarbeitet hat über jetzt fast schon 13, 14, 15 Jahre, wenn man sich die Anzahl der Meistertitel anschaut. Und hat natürlich auch in dieser Zeit unglaublich viele Fans gewonnen, die natürlich jetzt alle glücklich sind und zufrieden sind mit dem, was sie da sehen. Aber es ist ja nicht so, dass man jetzt gerade mal so macht und auf einmal sind da alle Bayern-Fans. Natürlich gewinnt man, wenn man so ein Fußballspiel, wie sie ihn spielen, hochattraktiv, toll anzuschauen, ja, mitreißend. Natürlich gewinnst du dann Fans, aber der Prozess, der geht schon viele Jahre.
Wobei.
Also zu meiner, ich kann mich ja noch erinnern, Thomas, ne? Ja. Ja, wenn wir auswärts gespielt haben, was da gegen Bayern München da alles inszeniert worden ist und los war.
Gegen. Stark gemacht.
Aber das ist ja.
Und das hast du doch gemocht.
Deswegen könnte ich heute gar nicht mehr für Bayern spielen, weil wenn du überall auswärts reinläufst, du wirst nur noch bejubelt, aber es ist gar nicht, was du machen solltest.
Ja. Nee, das wäre ungut. Das hätten wir nicht verkraftet. Das stimmt. Das
aber ich muss Olli da kurz widersprechen, weil ich glaube, es ist schon so eher der Tenor, dass die neutralen Fußballfans in Deutschland Bayern immer eher gehasst haben. Aufgrund der Dominanz, aufgrund des Erfolges. Dann war ja lange Zeit auch dieser Claim des Bayern-Dusels, der über den Bayern geschwebt hat. Und ich glaube, dass das schon auch Companys Verdienst ist, dass sich der FC Bayern jetzt großer Beliebtheit und Sympathie erfreut.
Nimmst du das denn auch so wahr?
Ja, weil er auch eine unfassbare Authentizität, Menschlichkeit, Bescheidenheit und trotzdem Autorität ausstrahlt. Und das, finde ich, haben auch alle Spieler adaptiert. Also es gibt ja auch in den Reihen des FC Bayern keinen, der nicht für den anderen läuft, irgendeinen, der für Eskapaden sorgt oder für irgendwelche Skandelchen auch nur. Man hört ja nichts. Also wie es so schön heißt, die Journalisten müssen jetzt wieder arbeiten beim FC Bayern, die über den FC Bayern berichten.
Das ist eine schlechte Nachricht.
Genau, das ist für alle Journalisten eine schlechte Nachricht für den FC Bayern, aber eine sehr gute. Und ich glaube schon, dass er das Gesicht dieser neuen FC Bayern-Sympathie ist.
Stützt das in gewisser Form die These, dass der Trainer eben doch die wichtigste Person, zumindest im sportlichen Bereich des Vereins ist?
Ist so. Wir sind ja bei den Bayern so, das ist so. Der muss die Mannschaft im Griff haben. Und es ist ja bei den Bayern so, egal wer spielt, das tut der Leistung keinen Abbruch, wenn man mal von der ersten Halbzeit absieht gestern. Aber da hat er natürlich viele Wechsel gemacht, das hat er dann in der Halbzeit geändert. Und das ist das Wichtigste. Und diese ich weiß jetzt nicht, ob die Dortmund-Fans zu Hause sitzen am Dienstag und sich über den Treffer von Kane freuen. Also so weit würde ich jetzt...
Gestern war ein gutes Beispiel, finde ich. Er hat den 18-Jährigen da spielen lassen und er hat ihn nicht rausgenommen, obwohl es 0-3 stand. Normal geht ganz viele Trainer, das wissen wir ja auch aus Erfahrung, die sagen dann, okay, jetzt der Junge, das ist zu früh für den,
ich nehme
den
raus.
Und das hat er nicht getan.
Aber du kennst die Dortmunder besser, als ob sich die Dortmunder freuen, wenn er Kane 1-0 macht am Dienstag. Das wage ich zu bezweifeln, aber was natürlich schon der Fall ist, was die Valentina sagt, dass der Trainer dann großen Anteil hat, weil er nahbar ist, weil er souverän ist, weil die Leute ihn einfach mögen. Und dann sehen wir hier zwei Spieler mit Olise und Kane. Einer hat die Möglichkeit, Weltfußballer zu werden, der andere ist der englische Nationalmannschaftskapitän. Und das sind absolute Sympathieträger. Da gibt es keine Skandale, da geht es nur um den Fußball. Die stellen alles dem Fußball und den Bayern unter. Und das sehen die Leute einfach gern.
Bist du etwas überrascht, dass Kompany das so dermaßen im Kreuz hat? Oder hast du, als die Bayern ihn verpflichtet haben, auch gedacht, hey, das ist sozusagen eine Aktie mit Potenzial?
Also da muss ich sagen, bin ich wirklich, wirklich überrascht. Weil wenn ich diese ganzen Diskussionen, die so in der Vergangenheit immer geführt worden sind, gerade wenn es ja um den Trainer des FC Bayern geht, und der konnte ja hochdekorierter konnte der ja gar nicht sein und wie viel wahnsinnig Erfahrung der haben muss und 1000 Titel muss der gewonnen haben.
Hat man das dir auch so gesagt?
Und der muss mit den Superstars umgehen. Es gibt ja so Profile, ne? Da sind so unterschiedliche Profile, steht ja alles drin.
Genau.
Das sind ja Bücher mittlerweile, die da angelegt werden. Und dann kommt einfach Vincent Kompany mit seiner Art, er ist ja nicht derjenige, der jetzt hier die ganz große Erfahrung mitbringt, auch nicht in Top-Vereinen, und managt, und das ist ja die Kunst bei Bayern München, es geht nicht nur darum, die Mannschaft zu managen, sondern du musst das Umfeld managen, du musst die Verantwortlichen außenrum irgendwo, will ich sagen, bei Laune halten, aber du musst da auch gut kommunizieren. Und das macht er in dem Alter. Ich meine, wir haben Ottmar Hitzfeld erlebt, der das auch exzellent gemacht hat, das ganze System Bayern München moderiert. Und das macht er in dem Alter schon erstaunlich gut. Ja. Ja. Also das ist überraschend, absolut.
Bevor wir nochmal auf das eigentlich Sportliche zu sprechen kommen, jetzt ist ja die Zeit, wo die Pokale vergeben werden. War das die Zeit, die man als Spieler herbeigesehnt hat und dann auch genossen hat?
Ja, weil du musstest ja nichts mehr machen.
Es lief ja nur noch die Spiele gewinnen.
Also war es bei mir, das lief ja alles. Ja, es lief dann alles automatisch. Ja. Du wusstest genau, um was es geht, Motivation, alles. Keiner musste dir mehr irgendwas sagen. Natürlich war das die Zeit mit dem größten Adrenalin, mit dem größten Kitzel. Und dafür, ich meine, also für was arbeitest du denn die ganze Saison?
Ja.
Du arbeitest die ganze Saison genau. Nicht, dass du zum Schluss nichts mehr gewinnen kannst. Ja, das waren, finde ich, immer die schlimmsten Saisons, ja, wenn nichts mehr drin war und du musst dann die ganze Woche immer trainieren.
Hast du das erlebt?
Selten.
Ja, eben.
Ich weiß gar nicht, wovon aber du wir sprichst noch, gerade. Aber wir haben es noch erlebt. Ja, wir haben schon solche Saisons erlebt.
Aber auch nicht so extrem.
Aber genau das willst du doch haben.
Also und man wurde dann ordnungsgemäß ausgepfiffen auswärts.
So ist es. Ja. Und zwar richtig.
So, genau. So, und die Bayern, die haben gestern, da haben wir schon drüber gesprochen, sind nicht ausgepfiffen worden, lagen aber zurück. Und sie machen einfach Vinko Bečanić in dieser Saison immer weiter.
Die Botschaft der Bayern an Europa: Schreibt uns niemals ab.
Du kannst auch mal zurückliegen, aber im Leben kommt es immer darauf an, wie du auf diese Rückschläge reagierst.
Mainz führt, Nebel erhöht. Der ist drin, der Ball ist im Tor. Mainz führt mit 3, in Worten 3-0 gegen die Bayern.
Und was dann?
Und dann haben wir uns in der Halbzeit auch nicht den Kopf waschen lassen.
Ich weiß, wie es ist in die Kabine, wenn du da reinkommst, es ist 3-0 für die Gegner, du glaubst, es ist vorbei. Aber da musst du die Reaktion haben, dass du das nicht akzeptierst, diese Wut, sagt man das. Und keine Angst, keine Gedanke, einfach Vollgas gehen und dieses Tor und diese Verteidigung unter Druck setzen bis letzte Minute.
Das hatten sie vor und Mainz wusste es.
Wir wussten in der Halbzeit, dass wir die Bayern aggressiv gemacht haben, sauer gemacht haben. Und wir wussten, was auf uns zukommt, aber die Qualität, was da kommt, kann man nicht verteidigen.
Diese Qualität hat Namen. Einer, der in der Startelf stand, macht den Anfang.
Nicolas Jackson.
Und dann schlagen die Eingewechselten zu, einer nach dem anderen.
Michael Olise, super Schuss! Musiala! Kane!
Natürlich dürfen wir niemals den 3-0 Vorsprung hergeben, aber ich glaube, das ist das beste Beispiel, warum Bayern aktuell die beste Mannschaft der Welt ist.
Die Bayern haben ein Spiel gedreht, aber vielleicht war es noch ein bisschen mehr als das.
Es ging gar nicht, glaube ich, so sehr darum, dass wir das Spiel jetzt noch gewinnen, sondern der Trainer wollte da einfach sehen, dass wir die richtige Reaktion zeigen.
Die richtige Reaktion. Nach der feststehenden Meisterschaft, nach dem Einzug ins Pokalendspiel, vor 2 Spielen, die sie nach Budapest bringen sollen ins Champions-League-Finale, haben sie ein Zeichen gesetzt. Mit Spielern, die einfach nicht aufhören, immer besser zu werden.
Ich habe echt Spaß auf dem Platz. Es fühlt sich langsam schon so an, vor meiner Verletzung wieder, die Freude, was ich auf dem Platz habe.
Michael, ja, ich wäre fast enttäuscht, wenn dieser Ball nicht reingegangen wäre. Und das ist total absurd.
Es war ein fast absurdes Spiel. Aber es war wohl auch
die perfekte Steilvorlage für den Dienstag, auch emotional.
Ja, emotional schon. Ich weiß nicht, wie viele Mannschaften das heute gemacht hätten. Aber perfekt ist kein Wort, das ich gerne nütze.
Perfekt. Und da spiegelt Michael Olise vielleicht den Ehrgeiz seines Trainers. Perfekt ist etwas erst, wenn es vollbracht ist. Vorher ist keine Zeit für verfrühte Euphorie oder für alberne Spielereien. Das ist die Botschaft dieser Bayern an Europa. Ja.
So, und jetzt greifen wir uns mal das, was Vinko Bečanić eben bebildert hat. Diese Moves von Olise, die natürlich in gewisser Form Vibes, sozusagen Arjen Robben-Vibes auslösen. Mhm. Man fragt sich irgendwie, warum können die Torhüter diese Bälle nicht halten? Sind die einfach zu gut?
Ich glaube, da musst du den Torhüter nehmen.
Aber ich will jetzt von dir was wissen.
Aber ich würde sagen, aus Offensivspielersicht, er ist einfach unfassbar gut. Also, und seine Lernkurve ist ja, und das ist das Erschreckende für die Gegner zumindest, noch lange nicht am Ende. Und das, was ihn, finde ich, auch so besonders macht, ist A, er ist beidfüßig. Also ich sehe keinen Unterschied zwischen links und rechts. Sicherlich ist der Linke sein stärkerer, aber auch beim Dribbling und wenn man Videos aus den Trainingseinheiten sieht, die auf Social Media teilweise viral gehen, das ist schon brutal, was der für eine Technik, für ein Ballgefühl hat. Und das, was mich an ihm am meisten begeistert, ist, dass er um seine Weltklasse gar keinen Hehl macht. Also er spielt, er geht auf den Platz, er ist sehr eigen und alles andere interessiert ihn nicht. Und ich glaube, er ist ein Freigeist, er ist unfassbar kreativ, er ist wahrscheinlich spielerisch überintelligent. Und ich bin einfach nur begeistert. Also er macht einfach Spaß zuzuschauen. Ich glaube, für jeden Gegner ist es ein Albtraum.
Er ist sehr eigen, er ist sehr selbstbewusst. Mhm. Wo verläuft die Grenze zu einem Hauch von Arroganz?
Also ich würde ihn jetzt nicht als arrogant einstufen, weil ich nicht finde, dass er jetzt irgendwelche Grenzen überschritten hat. Ich glaube, er ist einfach Teil des Zirkus Fußball, aber er will kein Teil des Zirkus Fußball sein, sondern er will einfach spielen. Mhm. Und deswegen finde ich, ist er noch nicht arrogant, sondern eigen.
Aber nur gefragt. Ich habe ihn bei St. Pauli erlebt, wie er so auch aufs Publikum reagiert hat und so. Hm, Thomas, was meinst du?
Aber da wurde auch ordentlich angestachelt.
Weiß, was du meinst. Bitte?
Da wurde auch ordentlich angestachelt. Ja.
Nee, nicht falsch verstehen, mir gefällt, wenn einer als Persönlichkeit sich auch zeigt.
Beim HSV war, als HSV 2-2 gespielt hat gegen die Bayern, da haben sie ihm mal ein bisschen, hier hat er keine Gegenwehr, da ist ja gar keiner auf ihm drauf. Und der Verteidiger, weiß keine Ahnung, was er macht, lässt ihn in den 16er, soll man schon mal nicht machen. Lass ihn doch auf seinen rechten Fuß gehen, da kann nichts passieren nach außen. Er lässt ihn nach innen gehen. Ich wollte sagen, bei dem Spiel haben sie ihn ein bisschen gepiesackt. Die standen immer auf seinen Füßen, haben ihn mal auch oben so ein bisschen geschubst. Und er hatte viel Körperkontakt. Und das mag er zum Beispiel nicht. Und da haben sie ihn dann gepackt.
Findest du? Ich finde, er lässt sich nämlich nicht so leicht von den
Nein, er kommt immer wieder. Aber damit kannst du ihn natürlich trotzdem aus dem Konzept bringen. Da hat er auch ein paar Bälle gehabt, hat er zurückgespielt, war sauer. Er will ja mal nach vorne. Mhm. Weißt, er will ja nicht zurück. Ne? Du kannst ihn da schon ein bisschen ärgern. Aber in der Regel macht er das natürlich genauso, wie du sagst. Er setzt sich da durch und ist sehr spielfreudig, so würde ich mal sagen.
So, und jetzt natürlich die drängende Frage. Wenn man ahnt ja zumindest, was er macht, Olise, man weiß es im Grunde. Warum kann sich ein Torhüter darauf nicht einstellen?
Also wenn ich Trainer wäre, ich würde meinem Torhüter immer sagen, pass auf, es darf heute alles passieren, aber nicht, dass Olise den Ball ins lange Eck schlänzt und du lässt den rein.
Ganz einfach.
Ich weiß natürlich schon, ich war mal Torwart und ich weiß natürlich schon, der ist schon gut getreten. Und du kannst ihn nur halten, wenn du mit einer Antizipation, sagt man ja, eine Vorahnung oder eine Voreinstellung ist das bessere Wort. Das heißt, du gehst natürlich schon in dieses Eck und du erwartest jetzt als Torwart genau das. Das nennt man Risiko. Ich gehe als Torwart, muss ich ja in meinem Spiel ein gewisses Risiko eingehen, sonst kann ich nicht eine besondere Klasse erreichen. Wenn du das nicht tust, dann machst du deinen Job. Der Job heißt, okay, der Ball geht rein. Ich habe aber mein kurzes Eck, da darf er auf gar keinen Fall rein. Da will ich jetzt nicht rumspekulieren. Mhm. Dann wirst du aber nie Weltklasse werden. Ja? Sondern wenn du eben eine besondere Klasse willst, dann sagst du, okay, bei dem Ball sehe ich doch schon, dass die Verteidiger das kurze Eck eigentlich abdecken. Er kann nicht ins kurze Eck schießen. Es kann nur das passieren. Er trifft ihn dann optimal, aber mit einer besonderen Voreinstellung sind diese Bälle alle zu halten. Nur
und das Risiko nur besteht das ja Risiko, darin, nur um es zu verstehen, dass er dann den Ball sozusagen
ins kurze Eck zieht. Das Risiko, dass er jetzt ins kurze Eck schießt und du stehst schon und du stehst schon im langen Eck. Ja. Weil wenn du schon im langen Eck stehst, dann machst du so.
Ja, und fängst ihn mit der Hand oder stoppst ihn mit der Brust, jetzt mal so salopp formuliert.
Aber es ist total schwer zu halten, oder? Wenn der, also Minimum die Höhe erreicht, wenn nicht sogar noch ein bisschen höher, Olli, ja, das ist doch sehr
Das wäre genau das Ding. Ne? Also Olli meint ja, ich würde es gerne noch mal erläutert bekommen, wenn du schon den Schritt gehst, dann kannst du ihn halten und dann nimmst du das Risiko in Kauf. 1 von 10 geht da halt mal ins Kurze.
Ganz richtig? Genau, das ist das Risiko.
Ja.
Nur wenn ich das Risiko nie eingehe, kann ich natürlich so einen Ball nie halten. Mhm. Ist klar. Ja, und dann ist er, wie du sagst, halt nicht zu halten. Er kann aber halt auch 1 Meter weiter drüben stehen und das Ganze schon vordenken, dass das jetzt passieren wird. Und dann kommt er vielleicht mit der Fingerspitze dran und es gibt
Eckball. Es fehlt ihm ja nur, der eine Schritt fehlt ihm ja nur, oder? Sehe ich nach rechts?
Es fehlt ihm vielleicht ein halber Meter, ein bisschen weiter drüben und dann kannst du den Ball über die Latte lenken. Ja. Das sind das so ein Stück und dann kannst du den Ball
halten. Ja, Olli muss die Bälle nicht halten, weil da gibt es einen Außenspieler, also einen Flügelspieler, der dem Vene helfen kann, muss. Und dann gibt es 2 zentrale Mittelfeldspieler. Und es kann nicht sein, dass der im 16er auf seinen linken Fuß geht. Und wir sehen ja dann, als er abschließt, auf einmal sind 3 Mann da. Nur die sind alle einen halben Meter zu spät. Ja, da muss doch einer hin, du weißt doch, was er macht. Thomas sagt, zeig ihm die Außenseite, ist, glaube ich, bei ihm gefährlich, weil er so schnell ist, dass wenn du ihm einen halben Meter anzeigst...
Aber guck mal hier, da außen geht's noch.
Ja, aber da musst du, schau mal, jetzt kommt einer von links und der andere kommt von rechts daneben.
Aber auch, weil er mit dem linken hingeht, wenn er mit dem rechten vorgeht.
Thomas, Thomas, jetzt wirklich Feinheit. Mhm. Würdest du sagen, der Verteidiger ist ein Tick zu weit weg?
Ich weiß zu weit.
Ne, ich weiß schon, warum er weit weg ist, damit er auf den ganz großen Hacken nicht reagiert.
Mehr innen, oder? Auch mehr ich verstehe es auch noch, wenn er im 16er schon ist. Mhm. Dann ist es gefährlich. Dann kann es ein Foulspiel geben. Aber da außen hat er noch alle Möglichkeiten. Mhm. Und er ist zu weit weg. Und er macht ja die falsche Bewegung. Er spekuliert. Der Verteidiger spekuliert ja, dass er nach außen geht. Das natürlich, wenn er mit dem starken Linken nach innen dann gehen kann, dadurch. Es ist einfach ein Fehler aus meiner Sicht.
Vor allem
aber du hast aber auch recht. Bei Ulisse und bei Rom war es auch so, du musst immer doppeln. Da muss einer immer in der Nähe sein.
Ja, zumindest wenn er nach innen kommt. Die haben 10 Mann im 16er. Es kann ja nicht sein, dass der macht dann nicht mal einen Haken und der Verteidiger kann ja nichts machen. Der muss schauen, dass er beide Seiten abdeckt.
Er kommt noch nicht mal im vollen Tempo angelaufen. So. Also fängt aus dem Stand an.
Aber dann lässt er die Schulter fallen, dann kommt er nach innen. Das ist für den Verteidiger schwer. Aber dafür sagst du ja, bring ihn nach innen, weil dann kann der andere helfen. Und dann kommen, wie gesagt, dann kommen 2 Spieler, aber die sind beide einen halben Meter zu spät, weil sie einfach zu spät reagiert haben. Und das hat er dann letztendlich das Spiel gewonnen. Glaube ich, 3-2.
Ja.
Das hat er dann letztendlich das Spiel gedreht.
Ja. Vor allem, glaube ich, aber hat er auch den falschen Fuß benutzt. Ne? Also Fuß vor, hätte er den rechten genommen, glaube ich, wäre die Chance noch größer gewesen, dass er vielleicht den Ball ablocken kann. Ja. So mit links ist es schwieriger.
Wie oft hast du dich, wie intensiv mit dem Schussgewohnheiten, vor allem der Top-Stürmer, beschäftigt?
Ja, sehr intensiv. Weil du siehst natürlich die Spiele und für mich ist natürlich schon interessant, was machen die einzelnen Stürmer, was haben die für Eigenheiten, was haben die für Vorlieben. Typisches Beispiel war Thierry Henry. Wenn Thierry, wusstest du genau, wenn er von meiner rechten Seite, wenn der auf mich zukommt, dann läuft er kurz den Ball, nimmt die Innenseite und schiebt zu 90%. Ja, den Ball immer ins lange Eck. Also was machst du? Kann ich mich noch erinnern? Natürlich gehst du weit vorher schon. Machst du diese Bewegung, weil er nur auf den Ball geschaut hat und ganz klar war, dass er das jetzt macht. Mhm. Und nur ganz selten hat er dann noch rumgezogen und hat dich praktisch, und dann hat er
dich dann verladen.
Mhm. Ja. Also natürlich musst du dich als Torwart intensiv mit solchen Sachen auseinandersetzen, aber zum Schluss ist es natürlich auch viel der Moment und die Intuition, die du in dem Moment irgendwo hast.
Gut, aber du kannst den Kopf programmieren. Das war ja auch immer so dein Thema. Was könnte man denn gegen einen wie Harry Kane machen, der ja noch weniger ausrechenbar ist als Musiala?
Das ist das richtige Wort. Wenig ausrechenbar. Bei Harry Kane ist es schwer, weil der macht alles.
Ja.
Der macht langes Eck, der macht kurzes Eck. Der guckt dich an als Torwart, ähnlich wie Gerd Müller das gemacht hat, ganz, ganz früher, der immer geguckt hat, was machst du? Und ich mache genau das Gegenteil. Und dazu hat er noch einen extrem harten, präzisen Schuss. Das ist ganz, ganz schwierig. Ja.
Keine Chance.
Deswegen, Didi hat ja vorhin gesagt, Anwärter auf den Ballon d'Or und der Kapitän der englischen Nationalmannschaft. Ich glaube, Harry Kane ist schon auch Anwärter auf den Ballon d'Or.
Ja, gibt's Konkurrenz. Ja, also für mich ist der Olise im Moment der herausragende Spieler, auch in der Champions League. Und Kane natürlich hat einen super Abschluss, schließt mit beiden Beinen ab. Gestern muss der Torwart natürlich den Ball festhalten. Also er hat ja bisher super gehalten. Der Batz, seit der Zehnter weg ist, hat das wirklich toll gemacht. Aber bei dem letzten Tor sieht er nicht gut aus.
Da haben wir nochmal die Situation, Didi.
Ja, aber das ist es.
Was meinst du genau?
So einen Ball muss er fangen. Es fängt keiner mehr Bälle. Und wenn ihr das seht, das ist ein Ball, der kommt aus 20 Metern.
Das ist ein kleiner
Der ist nicht mal, nicht mal festgeschossen vom Musiala. Ja? Oder vom Stani. Ja, Musiala ist es.
Ja, das
wieder, schau mal, wie der kommt. Der ist 20, schau mal das an. Also den hätte ich gefangen. Weißt du, der kommt, da ist nicht mal Schnitt, der ist nicht
übermäßig fest. Den hättest du angenommen mit dem Fuß sogar.
Aber das ist die, ich weiß es nicht, ob die Torhüter nicht mehr dazu erzogen werden, Bälle zu fangen.
Nein, sie können es nicht mehr. Sie können es nicht mehr, weil sie müssen Fußball spielen. Sie müssen
den darf man ja fangen. Und ich verstehe ja, wenn man Faust hat, wenn eine Flanke kommt und so. Das war ja ein Trainer, der Benitez, heißt der Rainer, kann man da gesagt, die ersten drei Bälle, die in den 16er kommen, wird nur gefaustet. Und vielleicht triffst du mal einen an der Birne mit dem Ball, weil dann kommen sie nicht mehr. Ja, also das ist ja alles Psychologie. Und das verstehe ich ja, wenn bei einer Ecke oder bei einer Flanke oder beim Freistoß, dass da gefaustet wird, weil das ist ja, du musst ja dein Revier verteidigen. Ja? Und das kann ja Furcht einflößen und dann kommen die. Wenn du mal einen auf die Birne kriegst, dann überlegst du das nächste Mal zweimal, ob du da hingehst. Aber so einen Ball muss ich festhalten.
Welche Regel hast du da befolgt?
Hat sich im Torwartspiel viele technische Abläufe, die haben sich schon ziemlich verändert, was das Fausten anbelangt, was das 1-gegen-1 anbelangt, da wir immer diese Grätsche gemacht haben. Das wird heute so alles in der Art machen, die Torhüter das nicht mehr. Aber da ist es natürlich richtig. Ich möchte auch noch einen Satz sagen zu Batz, der einfach eine ganz hervorragende Saison auch gespielt hat. Das muss man ja, bevor wir jetzt da übermäßig Kritik üben. Ja, da gibt es dann zwei Möglichkeiten. Entweder du hältst ihn fest oder du beförderst ihn so aus der Gefahrenzone, dass da kein anderer mehr halt den Nachschuss
eingreifen kann.
Den Nachschuss machen kann.
Oliver, du ahnst, was jetzt noch kommt. Ich habe jetzt eben Musiala gesehen. Ich kleide es mal in eine Frage. Würdest du jetzt dem Bundestrainer raten, wenn du siehst, wie sich Musiala in den letzten Wochen entwickelt, ihn zur Weltmeisterschaft mitzunehmen?
Ich weiß nicht, in welche Richtung diese Diskussion gegangen ist. Ne? Ich meine, ich habe das ja extra hinterher noch mal bei mir auf die Social-Media-Kanäle gestellt. Ja. Ich kenne das Geschäft. Also ich kenne es jetzt wirklich aus dem FF und dass natürlich das rausgenommen wird, womit ich dann Schlagzeile machen kann, womit ich dann eine Diskussion eröffnen kann. Ich bin der Letzte, der das nicht weiß. Nur ich erwarte dann schon, dass man sich, wenn man dann solche Dinge da irgendwo in die Öffentlichkeit stellt, dann schaut es euch einfach bis zum Schluss an.
Also ganz kurz, es war bei Ricardo.
Schaut es euch doch einfach bis zum Schluss an.
Ja.
Ja, und die Aussage war doch glasklar. Was habe ich gesagt? Didi war ja sogar dabei.
Bei Ricardo Basile.
Ja, genau. Was habe ich gesagt? Ich habe gesagt, das Beste für alle ist, Jamal bekommt Spiele, bekommt das Gefühl, hey, ich komme wieder zurück. Das kann durch einen Zweikampf sein. Das kann durch ein besonderes Tor sein. Ja, und dann natürlich ist es dann das Beste für alle, dass er zur Fußball-Weltmeisterschaft geht. Das war das, was ich gesagt habe. Was draus gemacht worden ist?
Du hast aber auch gesagt, ich habe es mir nochmal angeschaut, wenn er nicht bei 100% ist,
ich beurteile, solche Dinge beurteile ich, weil ich sie selbst erlebt habe. Ich habe sie selbst erlebt. Ich war bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1994, hatte ich eine ziemlich schwere Verletzung. Ja. Und habe mir die Frage gestellt, was mache ich jetzt? Ja, gehe ich jetzt? Das ist eine andere Situation wie bei Jamal, das ist richtig. Ja, weil ich war die Nummer 3, das ist nochmal ein bisschen eine andere Situation. Ja, gehe ich jetzt damit, mit dieser recht schweren Rückenverletzung zu dieser Weltmeisterschaft? Lass mich dann dort behandeln. Ja, ich hatte dann einen Vertrag bei Bayern München unterschrieben. Das heißt, es wäre dann meine erste Bayern-Saison gewesen. Ja, oder ist es für mich nicht besser, dass ich erstmal wieder kerngesund werde und wieder voll angreifen kann? Das sind völlig normale Überlegungen, die sich ein Profifußballer machen sollte.
Hast du denn den Eindruck, dass Musiala wieder kerngesund ist und insofern ein klarer Kandidat zur WM zu fahren?
Ist ja interessant, ne? Also ich habe ja gesagt, das Beste für alle wäre, er würde jetzt explodieren. Da haben wir gesagt, ist das möglich? Ja, kann passieren. Ja, und dann ist es passiert.
Was folgern wir jetzt daraus?
Na, das Paradoxe, glaube ich, jetzt an der Situation ist ja, dass Serge Gnabry lange von der Verletzung von Musiala profitiert hatte. Mhm. Und jetzt profitiert, glaube ich, Musiala von der Verletzung von Serge Gnabry, weil er jetzt fast schon gezwungen wird zu explodieren. Und ich glaube, er ist ja noch ein sehr junger Spieler und auch noch recht naiv und unbedarft. Und gerade nach so einer schlimmen Verletzung, einer wie er, hat dann sicherlich noch sehr, sehr, sehr viel Kopfkino bei jeder Situation, bei jedem Zweikampf. Im Gehirn ist es sicherlich noch programmiert, diese Schmerzen, diese Tiefs, die er hatte und dass er nicht wieder der Alte ist. Und ich glaube, er wird jetzt schon wie fast dazu gezwungen, durch die Situation, durch die Verletzung von Serge Gnabry
zu explodieren. Also das hilft ihm in gewisser
Form. Glaube ich, ja.
So bitter es dann auch für Gnabry ist. Welchen Eindruck hast du, Didi? Ist Musiala schon wieder ganz der Alte mit seinen Bewegungen, mit der Bereitschaft, in den Zweikampf zu gehen? Und, oder braucht es noch?
Weil er Tor gegen Mainz 05 geschossen hat.
Nee, das habe ich nicht gesagt. Ich habe dich jetzt erst mal
Was hat er denn gemacht?
Er hat auch schon in anderen Spielen gut gespielt. Er hat auch im Pokal nicht schlecht gespielt. Zum Beispiel das Tor
vorbereitet. Hat er gut gespielt oder nicht schlecht
gespielt?
Er
hat gut gespielt.
Ja, also die Leverkusener haben sich ergeben, 90 Minuten.
Ja. Also aber er hat das Tor vorbereitet.
Das Tor hat er vorbereitet. Ob er den Kane da anspielen wollte beim Tor, lasse ich mal dahingestellt. Die Aktion hat er sehr gut gemacht, hat er gut vorbereitet. Dann hat er das Glück, dass der Ball ihm dahin springt. Das hat er ja sehr gut gemacht. Nur, das ist eine Mannschaft, ich stehe mit 10 Mann, dass er das kann, wissen wir. Ja, nur das muss er halt jetzt konstant machen. Das muss er jetzt am Dienstag machen. Und es war ja die Situation, dass der Gnabry das wunderbar gemacht hat. Es gab keinen Grund, ihn spielen zu lassen. Das war wahrscheinlich ein Luxus, weil man ihn nicht reinschmeißen muss, wenn er noch nicht fit ist. Jetzt hat er die Zeit gehabt. Jetzt muss er, wie die Valentina sagt, weil der Gnabry leider verletzt ist. Und jetzt werden wir sehen, wie weit er ist. Also ich bin weit davon entfernt. Ich habe damals in derselben Sendung gesagt, ist Musiala oder muss er zur WM? Habe ich gesagt, im Moment ist das gar kein Thema. Ja, weil er immer wieder Kurzeinsätze hatte, mal eingewechselt wurde und ging wieder raus. Jetzt haben sie noch 5, 6, 7 Spiele, hoffentlich eins mehr mit dem Finale. Und jetzt schauen wir mal, wie er spielt. Der Bundestrainer wird wahrscheinlich alles tun, wird sich sehr lange Zeit lassen oder ihm Zeit lassen, weil er wahrscheinlich unbedingt mitnehmen will. Und dann werden wir sehen, was er macht. Wir haben einen Karl, wir haben einen El Maler, wir haben jetzt einen Führich. Jetzt kannst du sagen, das sind alle Spieler, die haben nicht die Qualität von ihm. Ja, wahrscheinlich nicht. Nur wenn ich den Führich jetzt sehe, was er letzten Monate gespielt hat, würde ich mich schwer tun, wenn er nicht dabei wäre, dass man auf einen Musiala wartet. Verstehe ich. Aber da muss er jetzt zeigen, in den nächsten 4, 5 Spielen, dass er auch von Anfang an diese Leistung bringen kann.
Mit den Stuttgarter Spielern hat das nicht so, das weißt du ja. Ne? Da musst du ein bisschen vorsichtig sein. Ne?
Wie ist deine Meinung?
Meine Meinung ist ganz klar. Also, da wir einen Kader von 26 Spielern haben, ist für mich gar keine Diskussion. Wenn er gesund ist, muss er mit. Und als Spieler musst du immer sagen, das hätte Olli auch gesagt, du weißt nicht, wie viele Weltmeisterschaften du überhaupt spielen kannst in deinem Leben. Und das ist das Größte, was du als Fußballer erreichen kannst. Deswegen musst du als Spieler sowieso mitfahren, wenn das nur irgendwo geht. Ich bin 98 auch mitgefahren, verletzt. Hm. Im Nachhinein war ich sagen, ich habe der Mannschaft nicht helfen können. Aber vom eigenen Wollen und da, wo du hin willst, machst du das einfach so. Also für ihn wird es keine große Frage sein, wenn er gesund ist. Nochmal, wenn er gesund ist. Ne? Nicht bei 100%, sondern gesund. Und ich glaube, wenn das Turnier sowieso 6, 7 Wochen geht, dann hast bei du dem großen Kader,
Turnier, ne?
Ist das für mich keine Diskussion eigentlich. Aufgrund dieser Tatsache.
Ich habe auch noch im Kopf, stimmt das, 2002, Olli, warst du auch leicht angeschlagen?
Nee, also, hast dich im Finale verletzt.
Oder war das im Finale dann die Verletzung?
Das weiß ich nicht mehr. Doch, mit der Hand hattest du sowas. Hast du dich nicht verletzt? Doch.
Da gab es so eine Presssituation. Eine Pressschlagsituation.
Ach so, eine Pressschlagsituation.
Ich wollte den Ball und dann gab es so eine Pressschlagsituation. Und genau, aber da sind wir auch in so einer Situation. Selbst wenn der dir den Finger wegtritt.
Willst du weiter?
Ich glaube, du lässt dich auswechseln.
Na klar.
Kann ich mir nicht vorstellen, dass du dich als Torwart dann auswechseln lässt. Wenn es noch irgendwie geht, ja, dann lässt du es halt tapen und dann geht es halt irgendwie weiter.
Und so war es dann. Ne?
Ja, aber du gehst doch in so einem Spiel, gehst du nicht her und sagst, so, jetzt muss ich mir auswechseln lassen, glaube ich.
Das war auch kein Vorwurf, glaube ich. Jetzt.
Nein, es ging nicht um Vorwurf, es ging nur um die Gedanken, die du als Spieler hast.
Also ich habe das Interview, wenn ich das sagen darf, Olli, mit dir überlebt, 2002 nach dem Finale. Da saß Franz Beckenbauer neben mir und sagte nachher, also... Ich hätte an den Olli kein Wort gerichtet, hat Franz Beckenbauer nachher zu mir.
Aber ich hatte ja noch, da gibt es ja noch diese Bilder.
Und übrigens auch Verständnis.
Mit dem Verband, ne?
Ja, natürlich. Ne? Also, Entschuldigung, wenn man bei dem Turnier, bei diesen bei diesem Ablauf dann dieses Finale, das war ja schon, ne, so ein Drama.
Trotzdem sitzt ihr jetzt nebeneinander.
Ja. Genau, nein, genau, ja, ja.
So ja, aber ist hast du mich da angesprochen oder
nicht? Ja, ja, ich musste dich ansprechen für meinen Job, dafür werde ich ja bezahlt. Also habe ich auch nach dem vermeintlichen Fehler gefragt oder der unguten
Was
Situation.
Ich, ja,
ich bin geflüchtet.
Weil laufen kommt ja. Er noch.
Genau. So, jetzt einmal noch der sportliche Ausblick auf Paris Saint-Germain. Jetzt, man kann jetzt sagen, ui, wenn es gegen Mainz 3 Tore gibt, dann muss man aufpassen, was würde dann Paris machen. Sind komplett andere Spiele, das ist auch klar. Aber wie gefährlich kann Paris Saint-Germain den Bayern werden?
Sehr gefährlich. Vor allem hatten die Bayern in den letzten 3-4 Spielen, würde ich sagen, auch gegen Real Madrid, das Rückspiel immer mal wieder eine Halbzeit mit drin, die nicht herausragend war. Und das darf gegen Paris nicht passieren, weil Paris ist mit die beste Offensivreihe Europas mit den Bayern. Sie sind aber defensiv, finde ich, viel stabiler als Real Madrid zum Beispiel. Mhm. Und auch im Mittelfeld vor allem stärker, aktuell in der jetzigen Verfassung von Real Madrid und Paris. Dementsprechend muss Bayern 2 sehr gute Halbzeiten spielen. Wenn sie sich eine weniger gute Halbzeit leisten, dann wird es gegen Paris sehr schwer, das Ding für sich zu entscheiden.
Ja, also ich würde sagen, auf Augenhöhe vielleicht leichte Vorteile für die Franzosen. Sind der Titelverteidiger gekommen. Valentin hat gesagt, sind schwer in die Saison gekommen, ähnlich wie letztes Jahr und laufen zur richtigen Zeit wieder heiß. Und ich habe den Eindruck gehabt, bei dem Spiel in der Gruppenphase, wo die Bayern die ja aufgefressen haben, dass die irgendwann gesagt haben, selbst gegen 10 Mann, boah, es ist ein Ligaspiel, ein Gruppenspiel, lass mal gut sein, aber wenn wir uns im März oder April sehen, dann wollen wir mal sehen, wer der Bessere ist. Ja, und viel wird, glaube ich, schon, also nicht viel, aber es ist schon oder wäre wichtig für Paris, wenn Vitinha spielen könnte, weil er doch das Herz dieser Mannschaft ist, über den alle Angriffe laufen und dann muss man halt schauen. Also die 3 Tore gestern haben gespielt, Ito und Kim, die wenig gespielt haben, ist ganz normal, die haben keinen Rhythmus jetzt. Die Innenverteidiger werden andere sein am Dienstag. Aber es ist natürlich schon so, wenn du immer drauf gehst und immer versuchst, da an der Mittellinie zu spielen, das wird gegen Paris nicht funktionieren, weil die haben nicht einen Spieler, die haben 3, die schnell sind. Ja? Und deswegen wird das, glaube ich, ein hochinteressantes Spiel. Der ultimative Test sind die 2 besten Mannschaften. Der Sieger wird als Favorit ins Finale gehen, heißt aber nicht, dass sie ihn gewinnen. Aber wenn sie weiterkommen, die Bayern, dann, ja, dann haben sie natürlich hervorragende Chancen, das Finale dann auch zu gewinnen.
Aber Paris, super ballsicheres Mittelfeld, muss man sagen. Sehr, sehr gute Außenverteidiger. Ne? Also das ist schon...
Ja, und die Schnelligkeit. Ich weiß nicht, ob Bayern immer schafft, dann immer ein Tor mehr zu erzielen.
Das
macht mir ein bisschen Sorgen aus.
Und der Schwachpunkt oder die, genau. Das Fragezeichen war der Torhüter. Mhm. Der hat in Liverpool herausragend gehalten, der Safonov. Jetzt muss man mal schauen.
Ja. Chevalier war immer mal angeschlagen.
Genau, aber er hat ihn verdrängt. Und wie gesagt, sie haben sehr gute Außenverteidiger. Da wird es für Diaz und Olise wahrscheinlich auch nicht ganz so einfach, Chancen zu kreieren oder Tore zu erzielen. Das ist eine komplette Mannschaft. Also die hat keinen Schwachpunkt. Das Fragezeichen ist oder war der Torhüter. Mhm. Der hat gegen Liverpool sehr gut gehalten. Und deswegen, also da müssen die Bayern 2 Spiele lang auf höchstem Niveau spielen, dürfen keine Fehler machen, weil die werden bestraft werden.
Wie siehst du die Torhüter-Position? Viele haben es nicht verstanden, dass Donnarumma sozusagen ja, gehen musste. So hat man es ja wahrgenommen.
Ja, ich glaube, da gab es so ein paar andere Gründe, die auch im Hintergrund eine Rolle gespielt haben. Aber es ist schon richtig. Es sind jetzt nicht beides Torhüter, wo man jetzt sagen würde, okay, hier hat man es jetzt mit einem Manuel Neuer oder mit einem Thibaut Courtois zu tun. Warum sage ich Courtois? Du hast ja gesehen bei dem Spiel gegen Real Madrid, ich bin davon überzeugt, wenn der Courtois spielt, dann geht das Ganze in eine komplett andere Richtung. Und das siehst du auch, was der Torwart für einen Unterschied einfach ausmachen kann. Vor allem auf dem Niveau. Und ihr habt alles gesagt über Paris und so weiter. Ich glaube, dass es auch taktisch hochspannend sein wird. Mhm. Ja, aber Luis Enrique ist ein Fuchs. Vincent Kompany ist aber auch nicht taktisch auf den Kopf gefallen. Da könnten auch spannende Ideen und spannende Dinge entstehen. Aber zum Schluss kann es der Torwart eben den Unterschied ausmachen. Und deswegen ist mein Gefühl auf der Bayern-Seite.
Deswegen hast du ja gesehen beim Realspiel, ne? Die Ecke, das Pavlovic-Tor.
Auch der Schuss in Madrid, das ne? der dem so über die Hand geht. Ja, das ist schwer zu halten, aber wir sprechen jetzt von Champions League.
Klar.
Höchstes Level. Da muss ich das halten. Ja. Und da mache ich den Unterschied.
Ja, und wenn du in Madrid die Torhüter tauscht, Dann verlieren die Bayern dort, dann ist es hier natürlich auch nochmal ein anderes Spiel.
Ja, also, gut, aber die Bayern haben Neuer und Neuer ist einmal mehr in der Lage, auch gegen Paris, oder? Sich auf dieses absolute Top-Niveau zu fokussieren.
Immer wieder in der Lage, sich auf solche Höhepunkte zu fokussieren. Ja. Ja, warum? Enorme Erfahrung, der weiß ganz genau, auf was es da ankommt, wie er sich vorbereiten muss und was da die entscheidenden Momente sind. Ja, und das ist einfach... Buffon damals, der auch auf die 40 zugegangen ist, diese Erfahrungswerte, dadurch kompensierst du das ein oder andere. Ja, das ist
spannend. Und spannend ist auch das, was Mara mitgebracht hat zu Oli Kahn.
Absolut, eine schöne Aktion und ein schönes Gewinnspiel für Sie, denn Sie können theoretisch mit zur WM fahren. Gemeinsam mit VI Price und der Oliver Kahn Stiftung haben Sie die Chance, eine Reise zur WM, genauer gesagt zum Spiel Deutschland gegen Ecuador in New York zu gewinnen. Einfach hier den QR-Code einscannen, dann gelangen Sie auf folgende Seite. Ich führe Sie da einmal durch, wie Sie mitmachen können. Hier jetzt mitmachen und dann können Sie auswählen, ein persönliches Lospaket, 100 Euro beispielsweise für die Oliver Kahn Stiftung, Spenden, Lose verschenken, mehrere Möglichkeiten gibt es. Auf jeden Fall ein tolles Projekt von Oliver Kahn. Und vielleicht abschließend noch zu dem Thema. Oliver, was haben Sie mit diesem Stiftungsprojekt vor?
Ja, Oliver Kahn Stiftung, wir kümmern uns um Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen. Das heißt, wir gemeinsam mit unseren Partnern bauen wir sogenannte Safe Hubs in unterschiedlichen Ländern. Ein Safe Hub besteht immer aus einem Fußballplatz, aus einer Bildungseinrichtung. Der Fußball dient im Grunde als eine Art Katalysator, wo wir die jungen Menschen zu uns bekommen und sie dann in die unterschiedlichsten Bildungseinrichtungen bringen. Also, spendet. Ja, New York war schon immer eine schöne Stadt mit 5 Übernachtungen, Spiel Ecuador. Ecuador gegen Deutschland. Und mich kann man auch noch treffen, zwar nicht in New York. Aber das werden wir dann schon. Das werden wir dann schon irgendwie hinbekommen. Okay. Ja.
Sehr schön. Also, tolle Sache, kann man nur unterstützen. So, und wir werden jetzt gleich aus den Höhen der Champions League uns hinabbegeben in den aber nicht minder spannenden Abstiegskampf. In der Fußball-Bundesliga werden wir unter anderem sprechen über den Hamburger Sportverein und über eine Entscheidung, die Hammern gestern hat sprachlos werden lassen, beziehungsweise die Kommentierung durch den Schiedsrichter dieser Entscheidung. Worum es da genau geht beim Derby Köln gegen Leverkusen. Gleich mehr dazu bei Sky90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei Sky90, die Fußballdebatte, sprechen über den Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga und beginnen in Hamburg. Der HSV erlebt gerade einen ziemlich gefährlichen Abwärtstrend und er setzte sich, Markus Gaub, auch gestern gegen Hoffenheim fort.
Die TSG aus Hoffenheim feiert ein 2:1 beim HSV, der 17. Saisonsieg. In der 18. Minute geht Hoffenheim durch Fisnik Aslani mit 1:0 in Führung. Zufall mit einer ganz starken Vorarbeit. Aslani mit seinem 10. Saisontreffer. Die Führung hält nur 14 Minuten. Dann kommt Glatzel zu Fall gegen Baumann. Es gibt Elfmeter und Gelb für Baumann. Glatzel verwandelt den fälligen Elfmeter zum 1:1 Ausgleich. Die TSG aber noch vor der Pause wieder vorne. Da Haidari in der 45. Tim Lemperle per Kopf findet. Und Lemperle lässt sich die Gelegenheit gegen Heuer Fernandes nicht entgehen. 2:1 der Pausen und auch der Endstand. Der HSV mit der 3. Niederlage in Folge. Die TSG schielt weiter auf den Champions League Platz.
Wir werden nicht von unserem Weg abkommen. Und wir haben am Anfang der Saison gesagt, wir wollen immer einen realistischen Blick auf die Situation haben. Das haben wir weiterhin. Wir wissen, dass jetzt noch 3 Spiele auf uns warten. Wir wissen auch, dass wir Spiele gewinnen können, dass wir bereit sind, dass die Mannschaft maximal investiert, dass wir drumherum alle gemeinsam in eine Richtung gehen. Ich glaube, das hat man heute auch wieder an der Unterstützung der Fans gesehen. Und dann haben wir schon Bock auf die nächste Herausforderung.
Der HSV versucht also Einigkeit zu demonstrieren, aber wie ist die Lage wirklich? Wir fragen mal nach in Hamburg beim Kollegen des Hamburger Abendblatts, Stefan Walter, den ich ganz herzlich begrüße. Stefan, kannst du mich verstehen? Ja, wunderbar, hoffe ich jedenfalls. Stefan, warum bekommt der HSV diesen Abwärtstrend nicht gestoppt?
Also es spielen natürlich verschiedene Faktoren eine Rolle, warum der Abwärtstrend beim HSV aktuell anhält. Man muss sicherlich auch die Personalprobleme benennen. Also ohne Luka Vucevic und Albert Sambilo Konga ist das dann eben auch eine andere Mannschaft. Das sind Spieler von einer Qualität, die der HSV so nicht adäquat ersetzen kann. Und da stößt dann auch der Kader aktuell an seine Grenzen. Trotzdem befinden sich aktuell mehrere Spieler im Formtief. Viele Leistungsträger auch kommen nicht an ihr Leistungsmaximum heran. Und das ist dann natürlich auch eine Trainerverantwortung. Jetzt ist Merlin Polzin gefordert, wieder seine Spieler wieder an ihr Limit zu führen.
Wenn man auch jetzt den O-Ton von Polzin hört, hat man den Eindruck, der HSV, jetzt mal flapsig formuliert, redet sich das ein bisschen schön. Wie nimmst du das wahr?
Das finde ich tatsächlich nicht. Es ist ja im Endeffekt auch eine kommunikative Strategie, nach außen keinen zusätzlichen Druck zu verursachen, also Ruhe zu verkörpern, Besonnenheit, Klarheit für die Situation. Viel wichtiger aus meiner Sicht ist, wie solche Thematiken dann auch intern angesprochen werden. Da ist es viel, viel wichtiger, wirklich klar auf den Finger in die Wunde zu legen, Lösungen anzubieten, Verbesserungen herbeizuführen. Darauf kommt es für mich jetzt an, nicht unbedingt nach außen hin Panik zu veranstalten.
Ja, es wäre auch die Aufgabe eines Sportvorstandes, den es jetzt aber im Moment nicht gibt. Ist das ein Problem auch für den Trainer Polzin, auf dem im Moment da jetzt sehr viel Verantwortung lastet?
Ja, ich glaube, ein starker Sportvorstand würde Merlin Polzin zumindest mal helfen, auch jetzt mit dieser Situation umzugehen. Er kennt diese Situation nicht, Klaus Koste auch nicht. Also man setzt da auf ein Führungsteam um die Mannschaft herum, das sehr Bundesliga unerfahren ist. Das muss nichts Negatives sein, aber es kann schon helfen, da auch nochmal den Input von außen, von jemandem Erfahrenen zu bekommen, der dann auch ein Stück weit die sportliche Führung, also das Trainerteam auch steuert, dann auch mit seinen Erlebnissen aus der Vergangenheit dazu beitragen kann, dass alles wieder in die richtige Richtung verläuft. Dort herrscht schon ein Vakuum, seit Stefan Kunz dann eben nicht mehr im Amt ist, seit dem Jahreswechsel. Und das macht sich dann aktuell wahrscheinlich auch bemerkbar.
Glaubst du denn, dass der HSV trotz des anhaltenden Negativtrends dennoch die Klasse hält, alleine aufgrund der fehlenden Ergebnisse der Konkurrenz?
Ja, du hast es ja schon angesprochen. Aus meiner Sicht spricht wirklich sehr, sehr viel aktuell für den Klassenerhalt des HSV, weil ich einfach nicht sehe, dass St. Pauli noch 6 Punkte holt und Wolfsburg 7 Punkte. Die bräuchte es nämlich, um noch am HSV vorbeizuziehen, weil die Hamburger nun mal die bessere Tordifferenz haben. Sich alleine darauf zu verlassen, wäre aber natürlich vermessen. Ich glaube schon, dass der HSV noch mal ein Spiel in der Saison ziehen muss. Damit meine ich jetzt gar nicht mit Blick auf den Klassenerhalt, denn der ist für mich, wie gesagt, sehr realistisch. Sondern ich meine auch den Blick Richtung Sommer. Es sind aktuell 3 Niederlagen am Stück, es sind jetzt noch 3 Spiele. Man sollte nicht mit 6 Niederlagen sich aus dieser Saison verabschieden. Dann könnte es schon noch mal sehr unruhig werden in Hamburg.
Dann wäre es auch ein Rucksack für Polzin.
Ja, zwangsläufig würden dann auch solche Fragen gestellt werden. Das lässt sich dann am Ende nicht von der Hand weisen. Aktuell sucht man ja auch noch einen Sportvorstand in Hamburg. Wenn dann der neue starke Mann kommt, dann wird er all diese Fragen auch aufwerfen. Ja, warum ist der Kader hier und da an seine Grenzen gestoßen? Warum hat man dann möglicherweise 6 Spiele am Stück verloren? Deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, da jetzt auch die Trendwende zu schaffen mit den aktuell Verantwortlichen und dann auch wirklich das bislang schon Erreichte auf ein solides Fundament zu stellen und dann auch wirklich gestärkt in die neue Saison zu gehen.
Bleib bitte noch einen Moment da. Thema Sportvorstand greifen wir einmal noch auf. Aber wir wollen einmal so den Eindruck der Runde auch zur aktuellen sportlichen Leistungsfähigkeit des HSV einholen. Thomas, du lebst in Hamburg, ja. Du verfolgst den HSV. Ja. Das bleibt in dieser Stadt nicht aus. Dadurch auch intensiv. Wie bewertest du das, was wir im Moment und auch in den vergangenen Wochen sehen?
Ich sag mal, was die ganze Zeit und im Moment noch positiv ist einfach, dass es relativ ruhig in Hamburg ist. Das ist ungewöhnlich, aufgrund der sportlichen Situation, aufgrund, wie die Mannschaft gerade spielt, die Ergebnisse nicht bringt. Man darf nicht vergessen, also sie haben nicht jetzt nur 3-mal in Folge verloren, sie haben, glaube ich, aus den letzten 10 Spielen nur 1 gewonnen oder 9 Spielen.
10.
Ja, 10, das ist natürlich schon, das ist schon, da muss man schon, ist schon ein Warnzeichen, muss man schon ein bisschen aufpassen, finde ich. Und man sieht einfach, dass vor allen Dingen in der Offensive der HSV Riesenprobleme hat. Ne? Das ist ganz klar. Dazu kommen, das hast du nicht gesagt, diese Undiszipliniertheiten. Sie haben, glaube ich, 7 oder 8 gelb-rote oder rote Karten. Damit sind sie auch höchstwert. Also sie haben sich ja selbst immer in die Bredouille gebracht, dadurch, dass natürlich nicht nur verletzte Spieler da sind, sondern eben auch immer wieder gesperrte Spieler. Also da gibt es schon einige Baustellen, die aber aufgrund der Situation, dass eben, was ich auch gesagt hat, die anderen eben so noch schlechter sind in der Bundesliga im Moment, dass das so ein bisschen kaschiert wird.
Stefan hat es auch schon angesprochen, Vuskovic. Hat er einiges kaschiert, als er spielen konnte?
Ja, mit Sicherheit.
Sieht man das umso mehr jetzt, wo er gerade nicht dabei ist?
Definitiv. Also ich finde, man sieht ja auch, dass die Mannschaft instabil ist. Nicht nur, dass er die Mannschaft stabilisiert hat, sondern sicherlich auch seine Präsenz auf dem Platz. Die Spieler wussten, vorhin hatten wir die Thematik des Torhüters, die wussten, sie können sich auf ihn verlassen. Die wussten, der führt uns. Die wussten, wenn es mal brenzlig wird, dann kann er uns vielleicht noch retten. Und alleine psychologisch gesehen, wenn so einer dann aus der Mannschaft wegfällt, macht das ja auch was mit einem. Vor allem in so einer Drucksituation, dann verliert man ein Spiel nach dem anderen. Er sagt, der Kollege aus Hamburg sagt, es scheint ruhig zu sein im Verein. Wiederum widerspricht dem Ganzen die Thematik, dass es sehr viele gelb-rote Karten gibt, dass sie immer noch keinen Sportverstand haben und all diese Themen.
Naja, und Vuskovic geht, das ist definitiv. Vieira ist ein großes Fragezeichen.
Das wird aber jetzt 20 nach außen relative Ruhe immer noch demonstriert.
Ja, aber gut, da sind ja viele Sachen, die auch geregelt werden müssen für die neue Saison. Ja. Wer macht das im Moment?
Das machen wir gleich. Ich würde gerne einmal noch auf das bitte. Thema Vuskovic.
Ja. Ja, aber wenn du dir mal die Mannschaften anschaust, ja. Ab Union, die jetzt 11. oder 12. sind, die 7, 8 Mannschaften, die da mit dem HSV unten stehen, ich glaube, da hat keine Mannschaft einen Spieler von der Wichtigkeit eines Vuskovic. Ah. Und das kann jetzt ein Stürmer sein oder ein zentraler Mittelfeldspieler. Ich glaube, dass er mehr der Kopf ist bei Hamburg, beim HSV, als irgendein anderer Spieler bei den anderen 7 oder 8 Vereinen. Und dass der abgeht und fehlt und dass da die Leistung drunter leidet, ist irgendwo verständlich. Lokonga, auch ein unheimlich wichtiger Spieler, mit dem ja der Aufschwung dann auch kam am Anfang der Saison. Und ein Dompe, der seit seiner Eskapade suspendiert wurde, jetzt ist er verletzt, der fehlt natürlich auch. Das sind 3 Spieler, das sind 3 unumstrittene Stammspieler. Also, und du musst ja das Ganze sehen. Wenn du dem HSV 31 Punkte angeboten hättest nach 31 Spielen, 5 Punkte vorm 16, 6 vorm 17, dann hätten sie das sofort unterschrieben. Und da sind sie jetzt, sie haben das Spiel gegen Freiburg noch, bei denen wahrscheinlich dann die Luft nach dem Halbfinale raus sein wird. Die 1, 2 Punkte, die sie brauchen, holen sie noch. Und sie stehen jetzt mit Bremen, Gladbach, stehen sie alle auf einer Stufe. Und ich glaube, wenn man das Ganze betrachtet, habe ich kein Problem, wie der HSV im Moment dasteht.
Ist Vuskovic nach deinem Eindruck, Olli, so der X-Faktor tatsächlich beim HSV, trotz seiner jungen Jahre mit 19?
Ja, natürlich gibt es immer Unterschiedsspieler. Ja, Spieler, die einfach extrem wichtig sind. Trotzdem kann man nicht immer alles jetzt nur an einem Spieler festmachen, wenn man so ein bisschen psychologisch betrachtet. Es gibt ja nichts Schlimmeres, vielleicht das falsche Wort, aber Problematischeres, wie wenn du keine Spiele mehr gewinnst. Und eigentlich war alles sehr positiv, ja, es ging, man hat nach oben geschaut und auf einmal rutschst du immer Stück für Stück für Stück weiter runter, gewinnst deine Spiele nicht mehr. Diese Dynamik, die da entsteht, diese negative Dynamik, die ist wahnsinnig, wahnsinnig schwer zu durchbrechen. Aber ich finde, Polzin macht das gut. Ich mag solche Trainer, ja, die nach außen immer super positiv sind und total überzeugten Eindruck von allem machen. Nach innen wird die Welt auch anders ausschauen. Ja, nach innen werden die schon klar auch versuchen, die Dinge zu analysieren. Aber es ist schon richtig. Ja, die werden mit hoher Wahrscheinlichkeit die Klasse halten, weil unten keiner in der Lage ist.
Aber du siehst ja auch,
oder keinem.
Aber du kannst ja schon jetzt schon darauf einstellen, wenn Vuskovic nächstes Jahr weg ist, wie das dann aussehen.
Und da möchte ich gerne Stefan einmal noch mal ins Spiel bringen. Es gibt Stefan in Hamburg durchaus, ich sage jetzt mal, Romantiker oder Romantikerinnen, die darauf hoffen, dass Luka Vuskovic bleibt, alleine aufgrund der Tatsache, dass er mit seinem Bruder Mario, aktuell noch gesperrt wegen eines Dopingvergehens, mal zusammenspielen möchte. Wir wissen, dass Romantik im Fußball keine wirklich harte Währung ist. Dennoch, siehst du irgendeine kleine Chance?
Also die Wahrscheinlichkeit wird ja so auf 1% beziffert, dass Luka Vuskovic noch ein weiteres Jahr beim HSV spielen könnte. Ich halte das Szenario tatsächlich nicht für völlig abwegig. Ich weiß von Luka, dass er unbedingt noch einmal mit Mario in seiner Karriere zusammenspielen will. Und am liebsten eigentlich in der kommenden Saison beim HSV, weil Mario dann sein Comeback geben wird nach 4 Jahren Dopingsperre. Das wird ein extrem emotionaler Moment im Volksparkstadion. Und da will Luka unbedingt dabei sein, und zwar nicht auf der Tribüne, sondern auf dem Platz. Und warum nicht? Zumindest lebt ein bisschen dieser romantische Traum hier in Hamburg.
Gut. Mal schauen, ob das vielleicht sogar Realität wird. Was auf alle Fälle passieren wird, schätze ich mal, der HSV wird einen Sportvorstand in irgendeiner Form organisieren und an Land ziehen müssen. Gestern bei uns beim Topspiel hat Sebastian Hellmann den Namen Didi Beiersdorfer ins Spiel gebracht. Ich habe heute noch mal telefoniert und dieser Name wurde auch grundsätzlich bestätigt als ein möglicher Kandidat. Wie sind eure Informationen?
Also erstmal hat uns Sebastian Helmer gestern sehr überrascht. Also dieses Kompliment gebe ich an Sebastian Helmer weiter. Es ist aber so, dass die Aufsichtsräte nicht allein entscheiden hier in Hamburg, sondern sie haben sich externe Hilfe organisiert. Eine Beraterfirma, Petersen und Partners heißen die, um den Hauptheadhunter Henrik Moog. Die erstellen eine Liste mit Kandidaten, geben ihre Einschätzung dem Aufsichtsrat ab. Und dort ist so zu vernehmen, nach unserem Stand ist jetzt Didi Beiersdorfer nicht der allerheißeste Kandidat aus Sicht der Headhunter. Das muss nichts heißen. Am Ende können die Aufsichtsräte auch auf die Meinung der Headhunter verzichten und ihre eigene Entscheidung treffen. Ich sage mal so, es würde mich schon trotzdem sehr überraschen, wenn Dietmar Beiersdorfer jetzt zum dritten Mal beim HSV landen würde. Er ist ja damals auch nicht gegangen wegen herausragender Arbeit, sondern die Bilanz passte am Ende nicht mehr unter ihm. Und es wäre dann schon überraschend, wenn er jetzt nochmal käme.
Stefan, vielen Dank für deine Einschätzung und Grüße in den Norden nach Hamburg. Tschüss, Dankeschön.
Danke euch.
Didi. Was löst der Name Didi Beiersdorfer?
Didi, was sagst du, Didi?
Von Didi zu Didi.
Genau. Bei dir aus.
Als ich aus Liverpool weg bin, habe ich mich mal mit ihm getroffen.
Oha.
Und möglicherweise zum HSV zu gehen.
Ui.
Ja. Ui.
2006.
Wollte er dich holen?
Anscheinend.
Aber?
Ja, also schön. Sorry.
Ich habe überlegt, und das ist ja meine große Liebe als Kind. Und ich habe dann wirklich überlegt, habe mich dazu entschlossen, dann auf der Insel zu bleiben, zu Manchester City zu gehen. Im Nachhinein hätte ich es wahrscheinlich machen sollen.
Aber ich auch.
Ja, jetzt ist es zu spät.
Ja, ja. Gut, Das ist eine spannende Anekdote, beantwortet aber nicht die Frage.
Ja, nee, also mich hat es jetzt gestern, als ich das gehört habe, auch überrascht, er war schon zweimal da. Scheint anscheinend im Aufsichtsrat Freunde zu haben, dann wird das durchdiskutiert. Wir haben sie gerade gehört, oben auf der Liste steht er nicht. Mich würde es jetzt auch wundern, wenn er es werden würde.
Wer wäre so dein Kandidat?
Sebastian Kehl wird immer gehandelt. Ich glaube, dass das eine sehr, sehr gute Lösung wäre. In Hoffenheim ist ein sehr guter Sportdirektor, der mit Wolfsburg angebandelt hat oder den man in Wolfsburg wollte vor einigen Monaten.
Andreas Schicker hat einen wirklich Top-Job. Gibt es aber, soweit ich weiß, jetzt noch keinen Kontakt.
Er macht einen herausragenden Job. Auf der anderen Seite, wenn wir den fünften Platz bekommen, was er sein kann, und die kommen in die Champions League, dann wird es wahrscheinlich schwer sein, ihn da loszueisen. Wie gesagt, ich glaube, es gibt in der Bundesliga einige Kandidaten, die interessant wären. Und der HSV darf sich da natürlich nicht kleiner machen, wie er ist, auch wenn es im Moment sportlich schlecht läuft. Das ist eine Institution, das ist ein Riesenverein. Und ich glaube, dass da Leute auch hingehen würden, wo du jetzt vielleicht denkst, ich weiß nicht, ob wir den bekommen könnten.
Anders als du als Spieler damals.
Korrekt. Ollis Vorstandskollege war ja, oder doch Vorstandskollege, Hasan, ja. Salihamidžić. Also wurde ja auch schon mal gehandelt. Und
also Namen gibt es viele.
Er hat Vergangenheit dort. Und wie gesagt, der HSV ist ein spannender Club. Und die Hütte ist ja jede Woche voll.
Immer ausverkauft.
Immer ausverkauft. Ja, also das ist,
ich glaube, dass ganz viele auch hingehen. Ja. Würden, sehr, sehr gerne, weil der HSV ist einfach eine super Marke. Mhm. Also,
und wissen wir beide. Und die Tatsache, dass sie so lange gewartet haben. Weil es jetzt heißt, wenn wir einen Sportvorstand hätten, ihr könntet den Polzin entlassen. Die Hamburger haben durch das Krisenmanagement in der Causa Kunz, haben sie von allen Seiten Lob bekommen. Und jetzt dann zwei Monate später zu sagen, hättet ihr doch mal, das halte ich auch nicht für korrekt. Also die haben bisher alles richtig gemacht, haben natürlich im Winter gedacht, wir sind ziemlich sicher. Das wird ihnen wahrscheinlich nicht auf die Füße fallen. Ich glaube, sie werden in der Liga bleiben. Aber ich glaube, bisher haben sie alles wunderbar gemacht. Aber jetzt müssen sie natürlich irgendwann mal eine Entscheidung treffen.
Klang eben schon mal an, der HSV schaltet eine Headhunting-Agentur ein. Ist das professionell oder in gewisser Form das Eingeständnis dessen, dass der Aufsichtsrat den Markt selber nicht gut genug einschätzen kann?
Also es kommt, glaube ich, jetzt darauf an, von welcher Seite man das betrachtet. Ich finde es grundsätzlich schon gut, wenn man sich zugesteht, dass es vielleicht Spezialisten auf dem Gebiet gibt. Wieso langst du dir ans Ohr, Olli?
Es geht um die Frage, die im Fußball, so eine Frage wird beim Fußball gestellt.
Warum?
Ja. Ja, es ist doch ein Zeichen von Professionalität, dieses Verein. Aber
muss nicht ein Aufsichtsrat selber Bescheid wissen über die Kandidaten?
Ist die Frage schon legitim?
Ja, aber du holst dir doch mal Leute und hörst dir doch mal bestimmte Dinge an. Ja, was immer gemacht wird im Fußball ist, jetzt schmeißen wir hier mit ein paar Namen rum. Wen suchen die denn genau? Die haben wahrscheinlich ein ganz klares Profil, eine Idee, ja, was die Person alles erfüllen muss.
Also nach meinem Kenntnisstand haben sie keine ganz klare Idee.
Ja, da gehe ich jetzt mal davon. Mein Kenntnisstand ist halt ein anderer. Ja. Das heißt, diese reflexartigen Fragen. Ja. Wenn mal einer professionell arbeitet, dann kommt der nächste Reflex. Ja, passt das überhaupt im Fußball? Und der Aufsichtsrat müsste. Ich finde die Vorgehensweise hochprofessionell, wenn Fußballvereine so agieren.
Aber so eine Headhunter, so ein Unternehmen, kennt sich sicherlich im wirtschaftlichen Bereich sehr, sehr gut aus, das glaube ich. Aber du weißt selbst, der sportliche Bereich, und der Fußballverein ist was ganz anderes. Die Emotionen, die da eine Rolle spielen und die Mechanismen, die sind anders.
Weiß ich nicht. Also mittlerweile treten die auch sehr professionell auf.
Aber
sie wissen schon auch, von was sie reden.
Aber schauen da nochmal anzuknüpfen. Ich finde, es ist schon, wenn man sich zugesteht, dass man Spezialisten mit an Bord holt, die vielleicht einen Blick auch von außen drauf werfen, kann das zielführend sein. Aber natürlich kennen die den Verein nicht so, wie das der Verein tut. Dessen muss man sich bewusst sein.
Das ist genau natürlich der Punkt. Aber das, was du gesagt hast, ist genau korrekt der Punkt. Ja, ich möchte ja ein so breites Bild wie möglich haben. Und was soll das an Schwäche bedeuten? Ja, wenn ich mir von außen auch mal Leute reinhole, muss ich denn immer in meiner eigenen Suppe da rumschwimmen? Nee, ich möchte auch mal ein paar andere Perspektiven haben, um zu einer vernünftigen Entscheidung zu kommen.
Aber Olli, du hast doch im Aufsichtsrat 6, 8 Leute mit einer unterschiedlichen Perspektive. Und deren Job ist es unter anderem, den Vorstand zu bestellen. Dann bin ich der Meinung, dann müsste man das eigentlich auch aus eigenen Bordmitteln hinbekommen, eine entsprechende Expertise aufzustellen.
Ja, das zum Schluss müssen die Entscheidung treffen. Hm. Das ist vollkommen richtig. Aber für was gibt es denn dann Headhunter-Agenturen oder Headhunter-Unternehmen? Weil die Aufsichtsräte alle unfähig sind. Das glaube ich jetzt zum Beispiel.
Das habe ich nicht gesagt.
Ja, sondern weil die einfach auch frische Perspektiven reinbringen können. Nur um das geht's.
Ja. Spannend.
Aber die haben keine HSV-DNA. Die wissen nicht ganz genau, was hat der Verein die letzten 10, 20, 30 Jahre mitgemacht.
Das mag sein, ja.
Nee, das ist so. Da hast du recht. Ja.
Jetzt gehen wir noch mal einmal zum Sportlichen zurück und fragen nach bei Mara, was die Fans dem HSV in puncto Klassenerhalt zutrauen.
Tatsächlich ist da auch sehr viel Glaube bei den Fußballfans mit dabei. Wir haben bei Instagram die Frage gestellt, schafft der HSV den direkten Klassenerhalt? Und die Antwort lautet, 83% sagen ja, 17% sagen nein. Die Kommentare zeigen allerdings auch, dass die Gründe auch eher mit den anderen Abstiegskandidaten zu tun haben, sehen aber auch eben große Probleme selbst beim HSV. Beispielsweise hier, wir bleiben wirklich nur erstklassig, wenn die Konkurrenz weiterhin noch schlechter ist als wir. Das sieht nach null Idee oder Konzept aus. Angesichts der Körpersprache und taktischen Ausrichtung der Mannschaft brauchen wir einen neuen Impuls. Klingt schon fast so, als wird da auch die Trainerfrage aufgemacht.
Ja. Gut, also das wiederum ist nach meinem Kenntnisstand deutlich verfrüht. Und ich glaube, da schließe ich mich Oliver Kahn an. Also Merlin Polzin ist für den HSV ein Glücksfall nach gerade. Sind wir da mal einer Meinung, wir zwei?
Hier schon,
ja. Schön. Das ist doch gut. So, und jetzt möchte ich das aufklären, warum Didi Hamann, das ist tatsächlich das erste Mal in seiner Karriere hier bei Sky passiert, gestern sprachlos war. Es trug sich Folgendes zu. Es gab nach dieser Intervention von Martel einen Elfmeter. Und Schiedsrichter Robert Hartmann war nach dem Spiel nicht mehr sicher, ob er da die richtige Entscheidung getroffen hat und sagte das.
Also mir ist zuerst mal wichtig zu erklären, wie es überhaupt zu der Entscheidung kam. Sieht man, glaube ich, in den Fernsehbildern auch. Ich stehe links von der Situation. nehme wahr, dass der Arm von Erik Martell ein Stück weit auch abgespreizt ist und er diesen Arm in die Flugbahn des Balles, der auch ein Stück weit erwartbar war, mitführt. Deswegen habe ich auch auf Mitte entschieden. Und natürlich wünscht man sich dann als Schiedsrichter in dem Moment auch, dass die Bilder, das, was man da auf dem Platz wahrgenommen hat, auch 1:1 so wiedergeben. Wenn ich jetzt mit ein bisschen Abstand nach dem Spiel auf die Bilder mit gucke, muss ich sagen, der Arm ist schon sehr, sehr nahe am Körper. Und wenngleich das für mich immer noch keine Schwarz-Weiß-Szene ist und damit der Videoassistent auch nicht die Möglichkeit hatte, mich da irgendwo in die Review-Area zu schicken, muss ich sagen, dass ich mich jetzt nach dem Spiel besser fühlen würde, wenn ich hier auf Weiterspielen entschieden hätte.
So, Didi, hast du deine Sprache in diesem Punkt wiedergefunden?
Ja, sag mal was. Der Schiedsrichter hat auf dem Feld noch angezeigt, weil die Kölner dann zu ihm gingen oder auf ihn losgingen. Und dann hat er auf dem Feld noch angezeigt, was der Martel gemacht hat. Dass er die Schulter runternimmt. Und dann spielt es überhaupt keine Rolle, ob der Arm angelegt ist oder nicht. Ja, er sagt ja selber, der Ball war zu erwarten, dass er da hinkommt. Das heißt, er geht mit dem Arm zum Ball. Da spielt er gar keine Rolle, ob der angelegt ist oder nicht. Und wenn er die Schulter nicht runternimmt, dann wird er wahrscheinlich von dem Ball gar nicht getroffen. Ja, und deswegen ist das für mich die einzig richtige Entscheidung. Mich hat es gewundert, ich war sprachlos, als er sich nach dem Spiel hinstellt und sagt, er hätte den Elfmeter nicht gegeben. Ich bin kein Freund der Handspielregel. Für mich gibt es viel zu viele Handelfmeter. Aber für mich gibt es keinen klaren. Schau mal, hier geht die.
Aber das Arm, war einer.
Ja, hier
für
geht
dich.
Der Arm runter und du musst dir nur seine Reaktion anschauen. Der nimmt die Schulter runter, spielt den Ball mit dem Oberarm und dann versteckt er den Arm. Du musst nur die Reaktion des Spielers anschauen und dann weißt du, ob er das wollte oder nicht.
Uns läuft ein bisschen die Zeit weg. Trotzdem will ich einmal ganz kurz die Einschätzung inhaltlich der Runde haben. Elfmeter, ja oder nein?
Er spannt den Bizeps an, mehr macht er nicht.
Heißt, also ja oder nein? Kein Elfmeter.
Es ist hart, finde ich.
Olli?
Ich habe dich gar nicht verstanden jetzt. Also,
Didi sagt, es war ein klarer Elfmeter.
Also, Didi war ein klarer
Elfmeter. Genau, Didi war hat sich geärgert, dass der Schiedsrichter im Nachgang diese eigentlich aus Didi richtige Entscheidung hat ihn sprachlos gemacht, also sozusagen nochmal in Frage gestellt hat.
Also ich habe es gestern in einer zweiten Einstellung
gesehen.
War es für mich auch relativ klar. Ja, weil einfach eine Bewegung zum Ball hinkommt. Ja.
Ich blicke bei den Handelfmetern nicht mehr durch, aber ich würde tendenziell auch eher sagen, es war einer.
Ja. Soll ich mal was verraten? Ich auch. So, und jetzt machen wir eine ganz kurze Pause. Es wird langweilig. Wir machen jetzt eine ganz kurze Pause und sprechen gleich über den Poker Diomande. Unter anderem vorgestern siegreich gegen Union Berlin. Bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte. RB Leipzig ist auf Champions League Kurs und ein Spieler, nämlich Jan Diomande, hat daran entscheidenden Anteil, Markus Gaub.
RB Leipzig gewinnt mit 3:1 gegen Union Berlin, holt zum ersten Mal seit 3 Jahren den 5. Sieg in Folge und bleibt auf Champions League Kurs. Das 1:0, 22. Minute, Renault zunächst gegen Diomande und dann Finkgräfe nach Kopfball von Querfeld mit dem 1:0, seinem ersten Tor im 10. Spiel. 3 Minuten später steht es dann auch schon 2:0. Romulo nutzt den nächsten Fehler von Querfeld aus, der beim Abschlag von Van der Voort nicht die richtige Länge findet. Mit 2:0 geht's in die Pause und dann dauert es bis zur 63. Minute, ehe Baku nach Doppelpass mit Diomande zum 3:0 einnetzt. Mittlerweile Klaus im Kasten bei Union. Renault hatte sich verletzt. In der 78. Minute dann der Ehrentreffer von Union, Juranovic mit der Ecke und Danilo Doki mit dem 3:1. Union mit der 3. Pleite in Serie.
Ja, ich bin Aufsichtsrat und nicht Geschäftsführer Sport. Aber ich kann sagen, wenn ich Geschäftsführer Sport wäre, würde ich diesen jungen Spieler, der ja auch gerade erst noch nicht mal eine komplette Saison jetzt bei uns ist, auch nicht verkaufen, egal welcher Preis dort aufgerufen wird.
Auch nicht für 100 Millionen.
Egal für was. Aber wir müssen schon den Anspruch haben, dass wir einen Spieler, auch wenn er hier überragende Leistung abliefert in bis jetzt 31 Spielen, oder dass wir ihn nicht nach einem Jahr verlieren. Und daher kann ich nur eine Empfehlung an die Geschäftsführung geben. Mein Job ist ja Aufsicht und Rat. Und in dem Fall den Rat, diesen Spieler natürlich hier bei uns zu belassen, auch in der kommenden Saison. Und dann muss man sehen, wie er sich weiterentwickelt.
Also das sprach Oliver Minzlaff, Red Bull Boss und Aufsichtsratschef bei RB Leipzig nach dem 3:1 Erfolg von RB gegen Union. Ist das nur der Beginn des Pokers oder ist das ein Machtwort, das wirklich Bindungswirkung entfaltet?
Also, dass sie ihn gerne langfristig behalten wollen, da gibt es ja keine zwei Meinungen. Die Frage wird sein, wo liegt die Schmerzgrenze für Leipzig?
Er hat gesagt, im Grunde genommen jetzt frei wiedergegeben für kein Geld der Welt. 100 Millionen ist gefallen und da hat er gesagt, ja, nee, also dafür auch.
Patrick, er will aber auch Meister werden. Er will Meister irgendwann mal werden. Das hat er als klares Ziel ausgegeben. So, dann ist ja klar, dass er dann sagt, ich will die besten Spieler behalten. Aber das Geschäftsmodell von RB ist ein anderes immer.
Ja, wir hatten es ja auch gerade, als der Beitrag lief, haben wir uns mit Olli unterhalten und er hat da was ganz Richtiges gesagt. Und zwar, es kommt auch auf den Spieler an. Was will der Spieler? Und du kannst natürlich auch einen Spieler nicht halten, der große Träume hat und vielleicht davon träumt, auch mal bei einem größeren Verein als Leipzig zu spielen. Ich glaube, wenn er sich zum Verein committet und RB Leipzig beispielsweise 100 Millionen angeboten bekommen würde, dann könnten sie das ablehnen. Wenn es jetzt aber so ist, dass der Spieler sich dann äußert und sagt, ich würde gerne perspektivisch für einen größeren Club spielen, der international auch um Titel mitspielt, dann hast du fast gar keine andere Chance.
Jetzt gebe ich mich mal ganz naiv und sage, es gibt einen Vertrag bis 2030. Könnte nicht RB auf diesen Vertrag pochen?
Ich glaube, so naiv bist du nicht.
Oder ist das zu romantisch gedacht?
Arg romantisch.
Ich glaub, ja, aber jetzt mal im Ernst. Also Minzlaff hat das ja zunächst mal auf die kommende Saison bezogen. Mhm. Alles Weitere ist ja ohnehin einfach zu weit weg. Was bedeutet das aber auch für die Handlungsfreiheit der Geschäftsführung, wenn der Aufsichtsratschef, der in Leipzig großen Einfluss hat, im Grunde genommen sagt, die Tür ist zu?
Naja, er wird da schon ein Wörtchen mitreden. Auf der anderen Seite, wenn er es entscheiden würde, hätte er sagen können, er geht nicht. Also es muss dann die Geschäftsführung entscheiden, was angeboten wird. Liverpool scheint ihn haben zu wollen. Der kann wahrscheinlich überall hingehen. Ich kann mir vorstellen, dass die UEFA vielleicht ein Wörtchen mitspricht. Weil sie mussten ja vor einigen Jahren Olmo verkaufen, haben wir letzten Sommer verkauft, haben wir viele Spieler auch für viel Geld geholt. Und es ist ja, glaube ich, so, dass wenn du nicht international spielst, dann ist dieses Financial Fairplay etwas aufgeweicht. So, nächstes Jahr spielen sie wieder international. Das heißt, diese Fairplay-Regularien gelten für die Leipziger nächstes Jahr. Und dann kann es natürlich sein, dass sie einen Überschuss erwirtschaften müssen, was natürlich die Sache oder die Lage etwas verändern würde. Der kam für 20 Millionen aus der zweiten spanischen Liga. Wenn du jetzt 100 kriegst, oder ich würde ihn lieben gerne noch sehen in der Bundesliga, aber wenn einer über 100 Millionen bietet, was meiner Meinung nach mit ziemlicher Sicherheit passieren wird, ist, glaube ich, nicht ausgeschlossen, dass er nächstes Jahr nicht mehr hier ist.
Aber eigentlich hat Minzlaff das vorläufig abgeräumt. Ja, das war schon sehr, ich habe das halt sehr deutlich
wahrgenommen. Erhöht den Preis vielleicht noch ein bisschen.
Ja, ich kenne ja Olli auch ganz gut und das ist natürlich auch Teil, das muss man schon wissen, Teil des Leipziger Geschäftsmodells ist es schon, immer wieder genau solche Spieler dann auch zu verkaufen. Das heißt, sie heranzuführen, sie spielen zu lassen, sie sich entwickeln zu lassen. Ja, und es ist schon erstaunlich, wie viele und wie oft es bei Leipzig immer und immer wieder gelingt. Und bisher war es immer die Strategie zu sagen, wenn ein Spieler so einen Marktwert erreicht hat, dann verkaufen wir den und Olli macht es ja auch immer sehr clever, indem er sofort erstmal alle Türen zumacht. Das ist ja auch immer ein bisschen eine Art Verhandlungstaktik. Mhm. Und vielleicht ist es ja auch mit der Geschäftsführung abgesprochen gewesen, dass wir mal so ein Geschäft machen.
Aber der Satz war doch schön, ne? Was hat er gesagt? Aufsichtsrat sagt das Wort doch schon.
Ja, aber das führt Aufsicht und gibt Rat.
Ja, aber das ist ja auch sein Job.
Patrick, merkst du, wir sind alle nicht so romantisch wie du auf jeden
Fall. Ich hab jetzt den Eindruck, dass RB möglicherweise auch die Kritik, die es ja durchaus gab, vielleicht auch aufgenommen hat. Nämlich, wenn man ganz große Ziele sportlich erreichen will, dass man eine Mannschaft auch versuchen muss aufzubauen. Absolut. Das könnte ja auch ein Gedanke sein.
Ja, das ist sowieso Erfolgsfaktor Nummer eins. Ja, haben wir ja auch schon oft diskutiert. Es gibt ja im Grunde in der Fußball-Bundesliga nur eine Mannschaft, die sich leisten kann, ihren Kader zu finanzieren, und zwar langfristig zu finanzieren, und ist nicht darauf angewiesen, immer wieder Spieler verkaufen zu müssen. Und das bedeutet natürlich Konstanz, Kontinuität, die ich dann im Kader habe. Und das ist natürlich das, was dann irgendwann den Ausschlag gibt. Wenn ich andauernd durchwechseln muss, meine besten Spieler wieder verkaufen muss, wieder einen neuen Kader aufbauen muss, das ist ja eigentlich das Gegenteil von Konstanz. Mhm. Da wird es dann wahnsinnig schwer, erstens mal eine Spitzenmannschaft zu entwickeln, geschweige denn, sie dann auch zu halten. Und diese Fähigkeit, vielleicht hat Olli, ja, kann schon auch sein, Oliver Minzlaff erkannt, jetzt versuchen wir die halt doch mal länger bei uns zu halten, um eben genau den sportlichen Erfolg maximal haben zu wollen.
Ja. Ja. Ein Wort noch zur Trainerin des Gegners, Marie-Louise Heter. Ich habe dich eingangs damit zitiert, dass du gesagt hast, Gleichberechtigung bedeutet auch, gleich bewertet zu werden. Hast du denn den Eindruck, das passiert im Moment nicht?
Nee, den Eindruck habe ich nicht. Das war nur mein Appell, weil ich glaube, man darf das, was sie geschafft hat, und sie ist die erste Frau in der Bundesliga durchaus, und das geht in die Geschichtsbücher, durchaus auch so zelebrieren für den Moment. Aber danach, finde ich, muss das ad acta gelegt werden. Danach muss sie bewertet und betrachtet werden, geschlechterlos als Trainerin. Ist sie eine gute Trainerin oder eine weniger gute Trainerin? Kriegt sie das hin, was Union Berlin jetzt in dieser Saison braucht? Holt sie die Punkte. Und das sollte die Diskussion sein. Und ich glaube, allen Frauen in diesem Business, und dazu zähle ich mich ja jetzt auch, nicht als Trainerin, aber in dem Fall jetzt auch in solchen Runden wie mit euch, tut man einen Gefallen, wenn man sie wirklich anhand ihrer Leistung beurteilt und bewertet. Und das wollen die meisten Frauen, die in dem Business teilhaben wollen, genauso auch haben.
Bei uns in der Redaktionskonferenz am Montag wurde nochmal berichtet, dass bei Social Media teilweise heftige Angriffe gegen Marie-Louise Heter stattgefunden haben. Das ist ja leider kein Einzelfall in allen möglichen Bereichen des öffentlichen Lebens. Die öffentliche Reaktion war nach meiner Wahrnehmung eher positiv einfach positiv. Und man hat darauf geschaut, was könnte sie als Trainerin leisten. Wie ist das bei dir? Erlebst du auch noch solche völlig unsachlichen, unflätigen Angriffe sozusagen unter der Gürtellinie?
Ja, absolut. Ich glaube, das kennt jede Frau in dem Business. Aber ich bin immer der Meinung, Dinge, die man nicht ändern kann, muss man akzeptieren. Und in dem Fall, auch wenn man beispielsweise schaut, Spieler, Mannschaften, wenn die teilweise Spiele verlieren oder absteigen oder Titel nicht holen, die werden ja teilweise auch mit Morddrohungen konfrontiert. Also das ist jetzt auch kein Exklusivproblem von uns Frauen in diesem Bereich, sondern das ist leider das große Social-Media-Problem. Und ich bin immer der Meinung, wir können nicht alle umerziehen. Ich kann aber entscheiden, wie ich damit umgehe. Und umso weniger ich das an mich heranlasse, umso besser fahre ich ja. Ich will das damit gar nicht schönreden oder verharmlosen, in keinster Weise. Nur ich glaube nicht, dass du diese ganzen Menschen, die sich hinter einem Profil verstecken und andere Menschen beleidigen oder zunichte machen wollen, die kannst du nicht alle, dafür sind es zu viele, angehen oder blocken. Das geht nicht. Das muss dann das System machen. Aber wir können entscheiden, wie wir damit umgehen und unsere Leistung abliefern und einfach vieles dafür tun, dass diese Art von Kommentare und Menschen einfach eines Besseren belehrt werden.
Ich finde, wir dürfen nicht aufhören, dagegen anzugehen, weil ich das unsäglich finde. Ich finde, die eine Sache ist kritischer Journalismus, kritische Öffentlichkeit, und das andere ist das, was dort stattfindet. Und deswegen werden wir auch Marie-Louise Heter inhaltlich, sportlich in den nächsten Wochen bewerten und fragen jetzt nach bei Michael Leopold, was er mitgebracht hat.
Patrick, für mich ist es auch Journalismus, News reinzuwerfen. Und insofern, ich mache es jetzt gar nicht so spannend. Ja. Nach der Meisterschaft der Bayern ist eine weitere Entscheidung in der Bundesliga gefallen. Borussia Dortmund hat sich zum 11. Mal in Folge fix für die Champions League qualifiziert. Wie es passiert ist, das lohnt sich zu gucken.
Definitiv. Und deswegen legen wir die XXL-Highlights allen ans Herz. Bedanke mich ganz herzlich bei der Dame in der Runde, bei den Herren für diesen sehr lebendigen Austausch zu den verschiedenen Themen aus der großen, weiten Welt des Fußballs. Bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Gleich geht's weiter mit den XXL-Highlights. Schönen Abend noch. Tschüss und auf Wiedersehen. We're here, we're here.